Wir wissen nämlich auch, dass von Capcom natürlich auch Wolverine kommt. Das große Spiel von Capcom wird Wolverine werden. Entwickelt von Crystal Dynamics in Zusammenarbeit mit Xbox. Wir sind schon gespannt, Sandel, was das
dazu? Du hast meine Überleitung gebutschert, das gibt's ja nicht.
Willkommen zurück zur zweiten Folge von Platin. Ich hoffe, euch hat unsere allererste Folge im letzten Jahr gefallen. Aber Sanal und ich sind natürlich wieder zurück aus der langen Winterpause und haben uns jetzt hier für euch mal hingesetzt, um mal über 2023 zu reden und die ganzen schönen Spieleperlen, die da kommen. Aber wir haben natürlich auch über die letzten Wochen und Monate, die ja jetzt leider schon bis zur letzten Folge vergangen sind, natürlich auch einiges gespielt. Sanal?
Ist richtig. Das ist richtig, es ist der Wahnsinn, oder? Es ist gefühlt im letzten Jahr passiert, die allererste Folge.
Schon ein Jahr her, ne?
Schon her. Nein, es ist, ja, wir wollten ja so gerne eine Weihnachtsfolge machen, aber es hat leider nicht hingehauen, weil mich hat's umgehauen und dann waren wir ja so zwischen den Jahren dann doch ein bisschen sehr beschäftigt. Aber ja, ich freue mich trotzdem, so ein paar Sachen nachzuholen, über die wir quatschen und, wie du selber sagst, ins Jahr 23 reinzublicken, weil uns erwarten wirklich ein paar großartige Titel, die wir natürlich nicht alle covern können, aber zumindest ein paar Perlen, wie du sie genannt hast, die können wir hervorheben. Darauf freue ich mich heute sehr, Jakob. Darauf freue ich mich wirklich sehr.
Das freut mich. Ich freue mich auch sehr, sehr doll. Und ich kann dir vielleicht noch mal kurz sagen, für die Leute, die jetzt hier neu dazugekommen sind, die vielleicht die erste Folge nicht gehört haben, die erste Folge war quasi ein Review zu God of War Ragnarök, was wir da auseinandergenommen haben.
Oh ja.
Und quasi Platin ist hier unser kleiner, lieber PlayStation-Podcast, in dem wir über alles PlayStation reden. Wir werden wahrscheinlich auch über PlayStation Plus reden, über neue Spiele, die da reinkommen. Wir reden über Neuerscheinungen, wir machen Reviews zu Spielen. Wir werden natürlich auch über Spiele reden, mal die jetzt nicht PlayStation-exklusiv sind, die aber trotzdem auf PlayStation natürlich erscheinen, die wir spannend finden, über die wir gerne reden wollen. Ja, das ist nochmal so eine kleine Vorstellung vom Podcast. Vielleicht kannst du ja nochmal in so zwei Sätzen, sagen wir, du bist Zahnel.
Ach so,
ganz kurz.
Ich hab gedacht, jetzt kommt, kannst du bitte in zwei Sätzen unsere letzte Folge zusammenfassen? Das wäre.
Nee, ich glaube, das habe ich mit God of War Ragnarok Review, glaube ich, schon ganz gut gemacht.
Das war wirklich ein Ding. Also, man muss schon sagen, ich meine, vor allem, ey, ich habe mich letztes Mal auch nicht gerade wunderbar vorbereitet. Also, ich meine, beziehungsweise schon, wir hatten uns ein paar Sachen schon aufgeschrieben, aber ich habe gemerkt, nach so einem langen Tag, als wir dann die Folge dann irgendwann am späten Abend aufgenommen haben, ich hatte kein Wasser neben meinem Equipment hier stehen. Heißt, ich war sehr schnell wirklich ausgetrocknet und ich hatte das Gefühl, nach einer Viertelstunde war schon so die Satzbildung ganz schwierig. Klappt hoffentlich heute besser. Entschuldige, also ich, ja, genau, Sanel, das ist in der Tat der Name, den ich trage. Für alle, die die letzte Folge, wie du sagst, vielleicht nicht mitbekommen haben, nochmal die Vorstellung, ich bin freier Redakteur, schreibe für Online-Portale, für Hörfunk, jetzt auch dieser wunderbare Podcast Platin, den ich mit dir, Jakob, liebend gerne mache und außerdem für Playfront gerade sehr aktiv schreibe. Also wenn ihr natürlich God of War-Themen gerne euch noch durchlesen wollt, weil wir haben beide ja einiges zu God of War geschrieben, was uns an Ragnarök gefallen hat, was uns eher nicht gefallen hat und noch so ein Ausblick in die Zukunft. Schaut liebend gerne auf Playfront vorbei. Da könnt ihr auch außerdem die erste Episode nochmal nachhören und natürlich auf den beliebtesten Plattformen für Podcasts, nehme ich mal an. Genau, Jakob, und du mein Herr, wer sind Sie denn?
So ist es. Ja, schwierig, was soll ich sagen? Wahrscheinlich, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, kennt ihr mich wahrscheinlich am ehesten von meinem anderen Podcast, den ich noch mache mit dem lieben Dimi zusammen, den man hier bestimmt in der Zukunft auch mal hören
müssen
wird.
Müssen wir mal wirklich einrichten, ja.
Das werden wir bestimmt mal machen, da von dem Scarlet-Podcast, wo ich über das genau gegenteilige Thema rede, nämlich über Xbox und über Game Pass und alles, was da so abgeht. Aber natürlich schlägt mein Herz in beiden Welten und ich bin Gamer und ich hab da kein, ja, also ich habe da keinen, wie sagt man, ich bin ja nicht voreingenommen über, ich freue mich einfach über gute Spiele und ja, so. Das ist das, worüber ich gerne rede. Und sonst nebenbei mache ich auch noch ganz, ganz viel Mediensachen, aber die interessieren ja hier keinen.
Ah, du machst was mit Medien?
Ich mache was mit
warst
Medien,
auch, so ist warst es. Du auch ein halbes Jahr in Australien?
Noch nicht, aber das kommt bestimmt noch. Das ist auf der To-Do-Liste ganz oben.
So nämlich, ja. Herrlich. Herrlich. Ja, dann lass uns doch direkt mal starten, da wir ja diesmal nicht 2 Stunden über ein Spiel reden wollen, sondern am liebsten in einer sehr kurzen Stunde, wenn nicht gar kürzer, über ganz viele Spiele. Und wie du schon im Intro gesagt hast, würden wir auch über ein paar Spiele sprechen, die wir in den letzten Wochen und Monaten gespielt haben. Ragnarök mal außen vor, das brauchen wir nicht nochmal auffahren.
Das haben wir jetzt, glaube ich, abgehakt. Also wenn ihr da nochmal genau unsere genauen Meinung hören wollt, hört die letzte Folge gerne nochmal.
Genau,
noch
wenn ihr da 2 Stunden Zeit habt, hört die gerne. Oder ihr könnt das auch wie so eine Miniserie schauen. Also entweder binge-watchen oder etappenweise. Herrlich. Ja, ich würde direkt mal mit einem Spiel losstarten und dich natürlich auch fragen, weil wir haben uns ja auch jetzt nicht so sehr geupdatet die letzten Wochen. Hast du denn The Callisto Protocol zufälligerweise gespielt?
Ja, ich habe The Callisto Protocol zufälligerweise gespielt. Mhm. Ich habe es allerdings nicht lange gespielt, weil ich leider so ein bisschen enttäuscht war, muss ich sagen. Also es hat mir einfach nicht besonders viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich finde, es sah wirklich hervorragend aus und die Gesichtsanimationen, also auch die Cutscenes am Anfang, die waren wirklich so, also so würde ich sagen, mit so das Beste, was ich jemals in einem Third-Party-Spiel gesehen habe.
Die sehen wirklich unglaublich gut aus, oder?
Also boah, wo ich echt dachte, wow, also ich war echt krass beeindruckt davon. Und dann das Gameplay allerdings hat dann leider für mich nicht delivered und ich fand es ein bisschen clunky und irgendwie das Nahkampfsystem hat mir irgendwie nicht so Spaß gemacht und es irgendwie hat sich für mich alles irgendwie nicht so rund angefühlt und dann bin ich relativ schnell dann leider ausgestiegen.
Also dein großer Kritikpunkt ist schon an der Stelle so das Gameplay des Spiels.
Ja, würde ich schon sagen.
Ja, ich kann dir da voll und ganz zustimmen. Also ja, es ist natürlich nicht nur, es reicht natürlich nicht nur aus, hübsch auszusehen. Ja gut, bei mir schon, aber
wie im echten Leben, ne? Ja, ja, außer bei dir natürlich. Wobei, du hast natürlich nicht nur das gute Aussehen, du hast natürlich auch noch den Charakter.
Ach, hör mir auf, Jakob, das ist so. Du schmeichelst mir. Ich habe das gute Stück wirklich bis zum Schluss gespielt. Ist auch gar nicht so lang. Also ich weiß nicht, an welcher Stelle du aufgehört hast, aber wahrscheinlich, das kann man echt an so einem Tag durchzocken. Ich glaube, ich war gute 10 Stunden, wenn nicht gar sogar schneller durch. Was ich absolut nicht schlimm finde. Also ich bin immer froh darüber, wenn ich Spiele in kürzerer Zeit durchspielen kann und nicht irgendwie 40, 50 Stunden investieren muss. Also es kommt natürlich aufs Spiel an, aber sobald ein Spiel anfängt, sich anzufühlen, als wäre es mehr ja, einfach so Beschäftigungstherapie, an der Stelle so Ubisoft-Spiele, vielleicht nicht alle, aber es ist leider schon zum Klischee geworden. Und das fand ich an dem Spiel ganz gut. Es war straightforward, was, ne, die Story geht direkt los. Die macht da nicht irgendwie sich groß die Mühe, dir da viel zu erklären, sondern du wirst direkt reingeworfen und es geht auch direkt los und ja, ne, in dann ja guten 10 Stunden bist du dann auch schon wieder durch und es ist. Das war ja so wirklich der Knackpunkt auch bei mir, dass ich mir dachte, zumindest haben das die Trailer vermittelt, dass das doch in einer gewissen Weise in eine Dead Space-Richtung geht. Ich hatte ja damals auf der Gamescom mit dem guten Glenn Schofield, der Creative Director, Game Director, wenn ich vom Spiel, auf jeden Fall der Dead Space-Schöpfer, könnte man sagen, der sich dann jetzt an Callisto Protocol rangewagt hat. Und er hatte mir da auch schon so diese Dead Space Vibes gegeben. Ne? Wir haben ja auch wahnsinnig viele Fragen eben so zu so einer, also ne, viele Fragen so, wie Dead Space lastig wird es? Wird das auch so horrorlastig wie Dead Space? Wird das in diese Richtung gehen wie Dead Space? Wird es dies und das machen wie Dead Space? Also wir haben es auch wirklich darauf angesetzt. Wir haben es wirklich, wir haben ihn sehr, sehr mit Dead Space Fragen da beworfen. Und alles klang sehr nach Dead Space. Und dann war ich sehr überrascht, eben das, was du sagst, dieses Kampfsystem, was eben sehr nahkampforientiert ist. Damit habe ich ehrlicherweise nicht gerechnet, dass es dann doch letztlich so das Kern-Gameplay wird in The Callisto Protocol. Das heißt, du bist viel weniger auf deine Waffen angewiesen. Es gibt auch nicht so viele, die du dann letztlich freischaltest. Und klar, so in der zweiten Spielhälfte nutzt du die doch schon öfter. Gerade dann, wenn du auch den Anzug freischaltest, mit dem du auch mal endlich mehr in dein Inventar packen kannst. Weil das ist auch am Anfang so das Ding. Du hast irgendwie 6 Plätze frei für Health-Kits, also Medikits, für Munition und irgendwie ist noch so anderen Kram. Und da denkst du dir auch so, ja, toll, ich kann ja nicht mal wirklich richtig Munition bunkern, weil mein Inventar ist eigentlich schon nach so ein paar Revolver-Patronen schon voll. Und das ändert sich dann später ein bisschen mehr, aber dieser Nahkampf, der bleibt dann doch im Fokus. Und den fand ich dann doch letztlich, also ich fand den nicht schlecht. Also ich kam nach einer Zeit rein und muss sagen, ich glaube, damit steht und fällt alles. Wenn das einem keinen Spaß macht, wirst du auch keinen Spaß mit diesem Spiel haben. Egal wie geil noch irgendwie
Ja.
so die Soundkulisse ist und wie sehr sie zum Horror beiträgt. Wobei der Horror ist auch nochmal ein anderes Thema, weil so gruselig ist das Ding dann leider doch nicht geworden. Aber egal, was noch so an anderen Elementen dazukommt, dieses Nahkampfsystem, das entscheidet im Grunde, ob du dieses Spiel spielst oder nicht. Und da war auch so das Ding. Ich hatte meinen Spaß damit, mehr oder minder, aber sehr früh lernst du schon, wie du gegnerischen Angriffen ausweichst. Und das ist immer nach dem gleichen Schema. Das heißt, die attackieren dich und du musst nur den linken Stick entweder in die linke Richtung oder in die rechte Richtung halten. Und je nachdem, wie viele Angriffe kommen, das heißt, wenn mehrere aufeinander folgen, musst du dann jeweils in die entgegengesetzte Richtung halten. Es spielt aber gar keine Rolle, ob du erst nach links oder nach rechts hältst. Das heißt, das ist komplett, auch das Timing ist völlig egal. Und das fand ich so schade, weil ich weiß nicht, ich habe mir was Komplexeres erhofft, weil wenn du weißt, in Dead Space, da ging es ja wirklich völlig darum, dass du Gliedmaßen abschneidest, also die verschiedensten Waffen, die du eben für die verschiedensten Gegner nutzen konntest, je nachdem, ob es ein Gegner ist oder mehrere Gegner. Und in diesem Spiel ist es einfach nur ein Draufhauen, abwarten, bis sie dich angreifen und du hältst einfach in eine Richtung gedrückt, weichst aus und ich hatte wirklich gar keine Herausforderung in diesem Spiel. Und ich habe anderes gehört, ich habe von Leuten gehört, die wirklich Probleme damit hatten. Ich gar nicht. Und ich will mich auch nicht dahinstellen, als wäre ich jetzt der große Gamer, aber das hat mich dann doch enttäuscht, weil ich hab dann letztlich am Anfang erst auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt, dann aufgedreht und trotzdem, es war lächerlich. Ich habe kaum von diesen vielen Todesanimationen, die ja extra wirklich mit Blut und Schweiß entwickelt hatten, von denen habe ich so gut wie nichts gesehen, weil ich in diesem Spiel keine Herausforderung hatte und es gar nicht dazu kam. Selbst Bossfights. Du kannst jeden Boss im Grunde ausweichen. Er kann dich nicht treffen, wenn du einfach links oder rechts, ja, gedrückt hältst. Und das fand ich dann doch ein bisschen schade und das hat mich dann letztlich in Callisto Protocol enttäuscht, weil der Rest ist dann auch alles so mediocre. Es geht, es kann wie gesagt Spaß machen, aber die Story, die ist jetzt nicht überragend. Die Grafik schon, aber dann, ne, Performance ist auch so lala. Zumindest auf dem PC war das so der Fall am Anfang. Und wie gesagt, auch das ganze Gameplay, fand ich dann letztlich, war da mehr ein Letdown. Und das war schade, ja.
Also freuen wir uns jetzt erstmal auf das Dead Space Remake und hoffen, dass das dann das
Absolut.
zurückbringt,
Ja.
was wir da gern hätten.
Ich muss sagen, ganz ehrlich, ich weiß, es war natürlich nicht deren Plan, sind ja auch zwei unterschiedliche Studios, aber ich muss sagen, Callisto Protocol hat mir jetzt irgendwie dann doch noch mal mehr Lust bereitet auf das Dead Space Remake. Also war irgendwie gute Werbung fürs Dead Space
Ja,
Remake.
ne? So, und jetzt seht ihr noch mal, wie man es richtig macht.
Ja, was schade ist. Aber ey, ich muss auch sagen, es war ein okayer Start. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass mit einem The Callisto Protocol 2, weil die hinten schon auf den zweiten Teil, ne, ohne das Ende spoilern zu wollen, aber du kannst auf jeden Fall einen zweiten Teil erwarten. Das Ding hat sich, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber ich glaube, es hat sich okay verkauft. Von daher, ey, wenn ein zweiter Teil kommt, ich würde mich darauf freuen, weil ich glaube, dann werden sie die ganzen Schwächen noch mal anpacken und könnten wirklich aus diesem Ding was Ordentliches wirklich zaubern. Aber abwarten, abwarten.
Ja. Wir schauen, werden abwarten und mal gucken, ob uns der zweite Teil dann hier mehr überzeugen kann. Oder dann das Dead Space Remake. Und an dem Punkt würde ich schon sagen, Sanal, hast du sonst noch was, was du gerne noch kurz erwähnen würdest? Weil ich glaube, wir müssten uns langsam sonst dann
wir sollten,
vielleicht auch mal der Zukunft widmen.
Absolut, absolut. Ich habe wahnsinnig viele Spiele gespielt, die ich jetzt wahrscheinlich alle nicht hier erwähnen kann. Zwei würde ich aber hervorheben. Einmal Sonic Frontiers, weil darauf sich auch viele gefreut hatten. Ich weiß nicht, hattest du die Game Awards geschaut?
Ich habe die nicht geschaut live, ich habe mir dann im Nachhinein halt so eine Zusammenfassung angeguckt.
Ja, und in den da war nämlich, gab es ja hier The Player's Choice, wo die Community abstimmen konnte. Und da hat sich Sonic Frontiers und Genshin Impact wirklich so ein Kopf-an-Kopf-Rennen geboten. Das war interessant zuzusehen. Also da ist eine große Fanbase, die dahinter steckt. Und letztlich hat Genshin Impact gewonnen. Aber es, wie gesagt, Sonic Frontiers war da sehr lange eben an der Spitze. Und ich musste natürlich dann auch mir Sonic Frontiers einmal anschauen. Muss sagen, ich habe irgendwie nicht so diesen Zugang zu gefunden. Es spielt sich recht oldschool dafür, dass eigentlich Sonic Frontiers ja etwas ganz Neues für diese Reihe macht. Und zwar ist in dieser Open World oder wie die das genannt haben, Open Zone, so setzt, ne? Aber ich weiß auch nicht. Es hat sich. Ne, du machst dort im Grunde immer die gleichen Sachen. Das Gameplay an sich macht Spaß mit den vielen Plattformen, die du da hast. Und du machst ziemlich coole Manöver und das Parcours und Platforming, das du eben in diesem Spiel hast. Das bockt schon von Anfang an. Auch die Kämpfe sind okay, aber du merkst ganz schnell, nachdem du die erste Welt hinter dir hast und in die zweite Welt kommst, es ist genau das gleiche nochmal, nur in einem neuen Setting, mit vielleicht ein paar neuen Gegnern, aber es spielt sich überwiegend gleich. Und das fand ich dann doch letztlich ein bisschen enttäuschend. Und mein Favorit, den möchte ich nur ganz kurz erwähnt haben, The Goat Simulator 3. Ich hätte nicht erwartet, dass ich so viel Spaß mit diesem Spiel haben werde, aber es ist großartig. Du spielst halt diese Terrorziege auf Crack und machst da die wahnsinnigsten Sachen. Das ist komplett überdreht. Das ist wirklich so over the top. Und da sind so viele popkulturelle Anspielungen, Anspielungen auf irgendwelche anderen Spiele, Filme, die Internetkultur. Und du hast so viel zu lachen in diesem Spiel. Und hinter jeder Ecke findest du irgendein Geheimnis, irgendeinen dämlichen Witz oder auch mal sehr, sehr cleveren Witz. Und das hat mir unglaublich viel Spaß bereitet. Weswegen auch, als wir über unser Favorite-Spiel auf Playfront gesprochen haben, hat es für mich definitiv der Goat Simulator getan. Also der hat es für mich an die Spitze geschafft.
Kann ich nicht nachvollziehen, aber ich habe es auch nicht gespielt, muss ich
Was
sagen.
war das?
Also ich glaube es dir, ich werde es dir einfach glauben. Du hast mir so viel Positives davon erzählt, auch auf der Gamescom schon, warst du so hyped. Freut mich,
Du,
dass dich so erreicht hat und
Quelle,
ich werde es dir einfach glauben.
Quelle, vertrau mir, Bruder.
Quelle,
Aber
vertrau mir,
was
Bruder. Das
war?
ist immer die beste Quelle.
Hau du doch bitte ein. Ich habe das Gefühl, ich hab gerade sehr, sehr viel über meine Spiele geschwärmt. Hau du doch gerne noch mal ein Spiel in Kürze raus, was dir sehr gefallen hat oder was du sehr gerne gespielt hast in den letzten Wochen.
Also die schnelle Antwort ist bei mir Warzone, weil da wiederhole ich mich jetzt wahrscheinlich. Also wer vielleicht die Scarlet-Folge gehört hat, die wir zum letzten Jahr gemacht haben, da war das bei mir auch Warzone. Ich habe einfach, ich weiß auch nicht, was passiert ist. Ich bin irgendwie vor einem Monat oder so auf Warzone irgendwie hängen geblieben und seitdem ist das so, ich glaube, das meistgespielte Spiel von mir. Obwohl Warzone 2 ja viel Kritikpunkte auch hat, dass es irgendwie vom Movement her nicht mehr so ausgefeilt ist wie früher. Es hat extrem viele Bugs, Probleme, stürzt oft ab und ja, also es gibt viele Sachen, die Leute kritisieren, aber irgendwie im Kern macht es halt trotzdem Spaß. Und wenn man halt natürlich mit Freunden mit einem Squad da unterwegs ist, ja, keine Ahnung, es macht mir einfach Spaß.
Das ist auch, Jakob, das ist auch vollkommen okay,
Es ist
einfach
mein
mal
Battle
Spaß
Royale
zu
Fix.
haben. Ganz ehrlich. Einfach mal
Ja,
Spaß
ey,
haben.
was soll ich sagen? Also es ist wirklich so simpel.
Ja. Herrlich. Verstehe ich. Aber ey, ganz ehrlich, ich habe mit Warzone nicht viel am Hut. Aber ich kann den Reiz dahinter definitiv verstehen. Und gerade wenn dieses Spiel es schafft, dich in diesen Battle Royale-Wahn wieder, ne, wieder quasi einzusaugen. Dann ist es doch großartig. Und dass man da dann auch gerne mal einen Monat einfach versinkt und von der Bildfläche verschwindet,
Ja,
kann ich nachvollziehen, ja.
so ist es. Ich würde sagen, das ist auch die eine Sache, die ich sonst noch erwähnen kann, was ich auch noch Was ich gerade auch noch immer mal wieder spiele, ist Horizon Forbidden West.
Ach, witzig. Ich auch.
Du auch?
Ja, ich habe es vor ein paar Tagen tatsächlich gestartet. Ich hatte mir, um sich vorzubereiten auf die Erweiterung, die ja im April erscheint.
Genau, genau. Und ich wollte es jetzt auf jeden Fall auch noch mal, ich habe es halt auch angefangen letztes Jahr und wollte es jetzt aber auch mal jetzt zu Ende spielen und guck mal, dass ich es jetzt bald mal auch mal durchbekomme. Mhm. Aber es ist halt einfach wieder echt, echt riesig und es gibt so viel zu sehen und ich finde, es sieht halt auch einfach so unglaublich gut aus. Also auf der PS5 auch, ist es wirklich, wo man sich denkt, Alter, wie macht ihr das denn bitte? Und ich spiele im Performance-Mode. Also es sieht trotzdem unglaublich gut aus und ich finde auch wirklich, also die Charakteranimationen und auch da, also auch wieder die Gesichtsanimationen und die sind auch wieder, finde ich, extrem gut gelungen. Und was ich auch total gerne mag, ist irgendwie das Writing. Also ich finde, es ist total gut directed, das Spiel. Also obwohl ich jetzt gar nicht so der Fan war bei Horizon 1 auch von dieser ganzen Clan-Geschichte, ne? Und dieses so, okay, der Tribe, der Katza und die sind mit denen im Clinch. Das war ich da so, okay, ich will wissen, was ist mit der Welt passiert. Zeig mir, wir gehen diese Ruinen, zeig mir diese Hologramme, was ist mit Gaia? Das fand ich das Spannende. Aber im zweiten Teil wird das, finde ich, der Fokus auch noch ein bisschen mehr auf diese aktuelle Welt und auf die Clans und was da so abgeht im Forbidden West und so gelegt, zumindest am Anfang auch sehr stark. Und das finde ich aber trotzdem halt spannend, weil es halt super inszeniert ist einfach. Also die Charaktere interagieren interessant miteinander und das ist irgendwie, das ist einem nicht so egal, weil es halt einfach gut gemacht ist. Und das finde ich irgendwie, das finde ich echt eine Leistung. Also,
ja, also ich muss sagen, mich hat es noch nicht komplett gepackt. Ich stimme dir trotzdem bei eigentlich so ziemlich allem zu. Für mich fehlt noch vielleicht ist es auch diese rosarote Brille, keine Ahnung. Aber ich habe irgendwie Horizon Zero Dawn noch ein Stückchen besser in Erinnerung, was die Story zumindest angeht. Oder zumindest dieses, wie du selber sagst, das Spannende ist ja herauszufinden, okay, was war, was ist mit der Menschheit passiert vor hunderten Jahren. Und klar, du hast weiterhin dieses große Rätsel, welches du nach und nach quasi löst, das hast du auch in Forbidden West und das ist auch spannend gemacht, aber ich weiß noch nicht. Also noch
das größte Rätsel ist halt eigentlich gelöst, ne? Man weiß ja jetzt, was passiert ist.
Genau,
und das ist halt weg.
Und ne, also du hast dennoch dieses Thema weiterhin sehr, sehr präsent, auch in Forbidden West. Und es ist ja auch ein wichtiger Teil der Story. Aber gleichzeitig, wie du selber sagst, auch die verschiedenen Stämme, die du da kennenlernst und ihre Geschichte. Und was ich immer so super spannend finde, ist zu schauen, wie diese Story mit damit eben umgeht, wenn du eben ein Volk hast, welches also hunderte Jahre später, und die haben nur so, die kennen nur Fragmente, die verstehen nicht, was früher passiert ist. Die haben nur ein paar Artefakte, die haben dies und das und das. Daraus formt sich dann eine Kultur. So, die sehen das quasi als die alten Götter, ne? Und drumherum entsteht dann quasi das Volk, der Stamm, die Kultur. Und das ist so spannend zu sehen, weil du dir fragst, so, wie wäre es, wenn jetzt die Menschheit aussterben würde und in hunderten Jahren würden dann Menschen mit dem, was wir halt übrig gelassen haben, dann eine neue Gesellschaft aufbauen. Und das, finde ich, schafft, das war ja auch schon in Zero Dawn so, ich finde, das Forbidden West macht das sogar noch mal ein Stückchen besser. Aber ich finde es großartig, wie genial, dass wir beide das Spiel eigentlich zur fast gleichen Zeit angefangen haben, simultan. Das ist herrlich.
Ja, so kann es manchmal gehen.
Aber
ich glaube, damit, ja.
Ich habe genau das gesagt, was du gesagt hast. Sorry. Es ist immer dieser Delay, ja.
Ja, da kann man leider nicht immer was gegen machen, das stimmt. Den hat man leider manchmal ein bisschen.
Naja, was wir aber nicht delayen sollten, ist das.
Yes, let's go there.
Okay, ich mach den Übergang. Ist natürlich das Thema, was uns so alles an Spielen in diesem Jahr erwartet, richtig?
Oh ja, das würde ich auch sagen. Denn da haben wir, glaube ich, ein paar sehr feine Sachen, wo wir wissen, dass sie kommt. Dann haben wir ein paar sehr feine Sachen, wo wir es vermuten und ein paar, wo wir es gar nicht wissen.
So nämlich.
Vielleicht können wir ja erstmal einsteigen mit den Sachen, wo wir es sicher wissen. Ich würde sagen, das Erste, also wenn wir jetzt mal bei den exklusiven Sachen bleiben, ist ja wahrscheinlich Forspoken, was auf uns jetzt zukommt im Februar.
In der Tat.
Was du ja auch schon bei einem Preview-Event relativ ausführlich, sage ich jetzt mal, oder zumindest teilweise anspielen konntest. Deswegen würde ich jetzt einfach mal dir die Bühne noch mal geben und sagen, erzähl du doch mal was über Forspoken und ob du dich überhaupt darauf freust.
Ja, die letzte Frage kann ich dir direkt beantworten. Nein, eher nicht. Es ist, okay. Wie ich eben meinte, viele Spiele, die ich gespielt habe im vergangenen Jahr, also in diesen letzten Wochen, und darunter auch Forspoken, da, wie du sagst, auf diesem Preview-Event habe ich 3 Stunden anspielen dürfen. Inzwischen ist ja auch eine PS5-Demo ja auch raus. Da kann jeder mal selbst sein Glück versuchen. Aber ich muss sagen, ich habe bei diesem Spiel, ich weiß es nicht, also die Story, die catcht mich noch nicht so. Es ist so diese typische Isekai-Story. Du hast jemanden, der aus einer Welt in eine neue Welt kommt, diese Fantasy-Welt. Und das ist eben der Charakter Frey. Und sie hat so einen sprechenden Reif. Und während ich finde diese Chemie zwischen beiden interessant. Nur am Anfang verstehen die sich noch nicht so gut. Und du kannst dir dann vermutlich vorstellen, dass so im Laufe der Geschichte die zu Freunden werden. Frey selbst aber, irgendwie, ich werde nicht warm mit ihr. Also vor allem nicht mit diesem Humor. Sie ist so die ganze Zeit diese, mir ist alles scheißegal, ich bin so diese Coole. Aber ich finde das sau uncool. Und das ist so die eine Seite, die andere Seite ist das Gameplay, welches einerseits gerade mit diesen verschiedenen Magieattacken, die du ja hast, die du auch kombinieren kannst, glaube ich, unglaublich komplex werden kann und wirklich viel Spaß machen und auch vor allem echt gut aussieht, habe ich halt auf diesem Preview-Event nicht wirklich viel davon erleben können, weil es war der Anfang des Spiels und deswegen war das sehr limitiert an Attacken und Movement, was ich da so hatte. Aber was mir sehr schnell aufgefallen ist, und da haben wir das gleiche Problem wie bei The Callisto Protocol, und zwar ist es wieder, dass du deine magische Wundertaste hast. Diesmal musst du nicht einen Stick links oder rechts bewegen, du musst im Grunde nur die Kreistaste gedrückt halten und weichst jede Attacke automatisch aus. Also es ist noch mal simpler. Und das hat mich dann, ich weiß nicht, was es ist, also, aber das nimmt dem Ganzen die Herausforderung raus und dadurch hast du da, ich weiß nicht, warum solltest du dich überhaupt noch groß bemühen in diesem Spiel? Du hältst einfach diese Taste gedrückt und alles ist gut. Ne? Du kannst quasi da durchlaufen, das finde ich ein bisschen schade, weil Spiele, die müssen ja jetzt nicht super herausfordernd sein. Ich möchte auch nicht wie, keiner nach einem Dark Souls dann 15 Minuten unter der Dusche weinen. Ich möchte aber wenigstens so ein bisschen was zurückbekommen, sodass ich weiß, weißt du, so wie in einem God of War Ragnarök, ohne das fast wieder aufmachen zu wollen, aber ne, wo du definitiv merkst, wie deine Skills langsam wachsen und auch wachsen müssen, damit du den vielen Herausforderungen, die auf dich warten, dann auch gewappnet bist. Und ja, also Forspoken ist bei mir momentan so sehr, da bin ich sehr zwiegespalten und ich tendiere immer weiter zu eher so einem, nee, eigentlich nicht. Hast du denn die PS5-Demo gespielt?
Nee, die habe ich noch nicht gespielt, leider, ja, muss ich sagen.
Dann mach nicht.
Deswegen kann ich.
Oder mach. Bitte? Oder mach's. Und schau mal für dich, würde mich echt interessieren, was du dann darüber denkst.
Genau, kann ich gerne nochmal machen. Ich war allerdings nach dem, genau, was du mir auch schon im Vorhinein gesagt hast, vom Podcast, warst du ja auch schon jetzt nicht wirklich überzeugt und das hat mich dann wieder so ein bisschen abgeschreckt vom Spiel.
Das tut mir leid.
Deswegen habe ich jetzt mir nicht sofort.
Wie bitte? Das tut mir leid. Ich wollte dir nicht vielleicht großartiges Spiel wie Forspoken, auf das du dich sehr lange gefreut hast, wollte ich dir jetzt nicht irgendwie verderben.
Nein, also ich muss sagen, Forspoken hatte bei mir auch so ein paar Fragezeichen. Also ich habe halt die Trailer natürlich gesehen und es sah irgendwie halt interessant aus, irgendwie nach einem coolen Movement in so irgendwie einer Open World. Also ich dachte, sieht nett aus, aber sah für mich auch mehr wieder aus. Das hatte ich jetzt irgendwie bei ein paar Spielen, dass es sieht irgendwie nach einer nicen Tech-Demo aus. Mhm. Ich habe noch nicht ganz gesehen, was jetzt da das wirkliche Spiel ist und wie geil das dann sein soll. Also ich so, okay, es sieht cool aus und nettes Movement und so. Mhm. Und dann hast du mir halt gesagt, so, naja, aber das eigentliche Gameplay ist dann wirklich nicht so besonders. Und das war dann bei mir so, okay. Also ich werde mal in die Demo reinschauen, aber gut, ich bin jetzt mal vorsichtig optimistisch, sage ich jetzt mal.
Vorsichtig optimistisch ist, das ist, finde ich, eine sehr gesunde Einstellung. Da, ja. Bleib dabei. Ein anderes Square Enix-Spiel erscheint ja auch noch dieses Jahr. Und zwar ist das Final Fantasy 16. Da habe ich gerade kein genaues Datum. Ich könnte schwören, es war im März. Aber vielleicht lüge ich. Ich kann das aber auch gleich nachschauen.
Du kannst ja mal drüber reden, ich guck's mal.
Okay, machen wir das doch so rum. Ja, ich bin mit der Final Fantasy-Reihe nicht wirklich groß geworden und ich habe nicht sehr viele Final Fantasy-Spiele gespielt. Spielt ja eigentlich keine Rolle, weil 16 ist ja wieder eine komplett neue Welt mit neuen Charakteren und einer neuen Geschichte. Und es spielt sich auch deutlich schneller und aktiver als eben noch frühere Final Fantasy-Teile. Also ich weiß noch, Final Fantasy 15 hat ja mit der Tradition definitiv gebrochen, wenn nicht gar schon Final Fantasy 13 oder gar sogar 12. Aber 15 war dann deutlich aktiver, dieses rundenbasierte, war dann komplett verschwunden und es war so ein bisschen so dieses Kampfsystem, was man eben auch aus Kingdom Hearts vielleicht kennt, was jetzt auch nicht überraschen dürfte, weil letztlich war ja auch Tetsuya Nomura eine sehr lange Zeit für dieses Spiel verantwortlich. Und er ist ja auch für die Kingdom Hearts-Reihe verantwortlich. Bei Final Fantasy 16 muss ich sagen, freue ich mich aber sehr auf dieses Kampfsystem. Ich kann zur Geschichte nicht viel sagen, weil diese Trailer, von denen gab es ein paar, aber irgendwie habe ich nicht viel mitgenommen. Aber
Ich glaube, ich auch
aber vom
nicht.
Kampf-Gameplay, weil da ist nämlich der Combat Director, der auch für Devil May Cry 5 verantwortlich war, der ist hier mit an Bord. Und das ist für mich. Also, ne, klar, du kannst das nicht immer nur an einer Person messen, sicherlich. Wir haben zum Beispiel, ne, jetzt auch eben über The Callisto Protocol gesprochen. Glenn Schofield macht Dead Space, macht jetzt Callisto Protocol und du merkst schon diese heftigen Unterschiede, auch in der
Ja.
Qualität. Das heißt, ne, aber ich bin vorsichtig optimistisch, wie du das gesagt hast, weil darauf freue ich mich dann doch schon. Also, ich mag eben dieses aktivere, dieses schnellere Kampfsystem deutlich mehr und das, was auch schon in den Trailern zu sehen gab, ey, das überzeugt mich wirklich und ich bin da gespannt, wenn es dann rauskommt am
22. Juni.
so nämlich.
Ja, also ich muss sagen, was du schon gesagt hast, man kann es jetzt nicht an einer Person festmachen. Ich bin auch mehr ein Fan von diesem aktiven Kampfsystem, muss ich auch sagen. Final Fantasy 15, ich habe generell auch keinen großen Bezug zu Final Fantasy, also bin damit auch nicht aufgewachsen, habe es auch nie gespielt. Also es war irgendwie nie, ich weiß auch nicht, irgendwie hatte ich da nie den Bezug zu. Und Final Fantasy 15 habe ich auch nur ein bisschen angespielt. Das hat mich aber dann auch nicht so richtig gecatcht. 16 wiederum, wie du jetzt schon gesagt hast, der Director, der für die Kämpfe verantwortlich ist, fürs Kampfsystem, ist dann der aus Devil May Cry 5 und der für die Story und für das Worldbuilding verantwortlich ist, ist halt der Final Fantasy 14 gemacht hat.
Genau,
Und ich weiß gerade nicht
Yoshi-P.
genau, wie der heißt.
Yoshi-P.
Wie? Yoshi P, genau. Und von dem höre ich halt immer nur das Allerallerbeste. Also alle Leute, die ich kenne, die Final Fantasy 14 gespielt haben, die sagen wirklich, das ist der geilste Typ. Die Story ist super, die Welt ist toll und dass der sich ultra reinhängt und alles quasi fürs Spiel gibt. Und deswegen, allein daher bin ich jetzt mal sehr gespannt. Also vielleicht könnte das mein Einstieg dann zu Final Fantasy werden. Also bin ich bei 16 gespannt, dass wenn das Kampfsystem cool werden wird, der von einem fähigen Menschen entwickelt wird und dann auch die Story und die Welt auch von einem sehr, sehr fähigen Menschen, der sehr versiert ist im Final Fantasy Universum und darüber hinaus auch, glaube ich, sind da schon ganz gute Zutaten für ein gutes Spiel.
Ey.
Also ich bin auch mal, also ich bin
Ich
optimistisch.
stimme dir optimistisch. So,
Ja.
ich stimme dir dazu. Ich muss nur gerade eben korrigieren. Ich meinte ja, Tetsuya Nomura, der war für Final Fantasy 15 verantwortlich, aber das wechselte dann in der späten Entwicklung dann zu einem anderen Director, dessen Namen ich jetzt wiederum doch nicht im Kopf habe. Aber nur um da einmal kurz noch diese Korrektur einzuschmeißen, einzuwerfen. Schöner.
Ja.
Genau. Ja, es ist
Okay.
definitiv ein Jahr der japanischen Studios, weil auch von
Definitiv.
Capcom kommt ja so einiges. Ich werfe nur mal kurz so rein, Street Fighter 6 brauchen wir nicht viel zu sagen. Ich habe nicht viel mit Kampfspielen am Hut. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, nein?
Ich auch
Okay.
nicht. Ich auch nicht. Da kann ich auch nichts zu sagen.
Nichtsdestotrotz, das, was ich gesehen habe und was ich auch gelesen habe, dass die sich wirklich viel Mühe geben, reichlich Content da einzubauen, direkt schon vom Start, damit es nicht so endet wie eben der Launch von Street Fighter 5, der so recht umstritten war. Es sieht auch wirklich cool aus. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass selbst jemand wie ich, der mit Kampfspielen, also nur mit ein paar spiele ich oder habe gespielt, aber gerade die Street Fighter-Reihe eigentlich nicht so sehr, könnte mir aber vorstellen, mit diesem Teil doch in diese Reihe auch einzusteigen. Mal gucken. Aber von Capcom kommt ja auch was ganz anderes. Überleitung, Jakob, Überleitung.
Ja, genau. Wir wissen nämlich auch, dass von Capcom natürlich auch Wolverine kommt. Das große Spiel von Capcom wird Wolverine werden. Entwickelt von Crystal
So.
Dynamics. In Zusammenarbeit mit Xbox. Wir sind schon
du
gespannt,
meine, Sandl, was das du hast dazu? Meine Überleitung gebutschert, das gibt's ja nicht. Nein, ich wollte
ach, was wolltest
über
du
Resident Evil 4 sprechen. Über das Remake, okay, welches uns erwartet.
Ich war in meinem Kopf, ich hänge die ganze Zeit noch, weil wir Final Fantasy 16 geredet haben. Und mein Kopf will jetzt die ganze Zeit zu Final Fantasy 7 Rebirth, weil das irgendwie für mich so zusammenhängt.
Es ergibt,
und du bist dann so rübergegangen und mein Gehirn ist so kaputt, weißt du, so, das ist so.
Das tut mir leid, worüber möchtest du zuerst sprechen? Resident Evil 4 Remake oder lieber Rebirth?
Wir können gerne jetzt, wo du es angesprochen hast, kurz über Resi 4 reden. Also da habe ich auf jeden Fall auch sehr Bock drauf. Also ich habe auch das Resi 2 Remake gespielt und das Resi 3 Remake ganz bisschen. Aber die waren ja beide wirklich hervorragend. Und deswegen habe ich mich schon lange auf Resi 4 natürlich gefreut. Und weil auch Resi 4 so das Resi war, mit dem ich, was ich früher gespielt habe, wo ich so den größten Bezug zu habe, muss ich sagen. Das war so meins, so. Und das jetzt noch mal zu sehen in einem Remake und irgendwie in neuer Grafik und mit modernen, mit allem noch mal ein bisschen modernisiert, wobei es ja schon eigentlich seiner Zeit weit voraus war, habe ich sehr viel Bock drauf.
Das stimmt. Da ist es natürlich interessant jetzt zu erfahren, ob dieses Remake dann, ja, wie soll ich sagen, schaust du dir sowas wie Resident Evil 2 Remake an, welches ja auch noch mal quasi das Fundament, ne, den Grundbaustein eben von dem genommen hat, was damals die Resident Evil Reihe ausgemacht hat, gerade so ein Resident Evil 2, aber ist komplett in so ein ganz neues, mit so einem ganz neuen Konzept, also viel, sehr modernisiert, und du hattest dann quasi eigentlich ein neues Spiel, und das war interessant, das war mal wieder ein wahnsinniger Sprung, und jetzt bin ich natürlich gespannt zu sehen, ob Resident Evil 4, weil wie du selber sagst, es hat ja auch damals einiges revolutioniert, ob dieses Remake jetzt es auch schafft, wieder einen klaren Sprung zu setzen. Weiß ich nicht, aber wir werden es erfahren. Das gute Ding kommt nämlich am 24. März raus, also auch nicht mehr sehr weit entfernt, noch vor Final Fantasy, also Final Fantasy 16. Und schau mal, jetzt werfe ich dir die Überleitung zu, die du haben wolltest.
Yes. Dann reden wir jetzt mal ein bisschen über Final Fantasy VII Rebirth. Hast du denn erstmal, hat dir irgendwie das erste Remake, also wie hieß das denn, wie haben die das nochmal? Final Fantasy VII Remake? Oder hat es nochmal so ein extra Namen?
Es war nur VII Remake, ja.
Hat dir das gefallen, beziehungsweise hast du es gespielt?
Also es gefällt mir sehr, wie es da gerade in meiner PlayStation-Bibliothek steht und darauf wartet, heruntergeladen zu werden. Ich habe es nämlich damals mit PlayStation Plus geholt. Gab es ja irgendwie mal so einen kostenlos in einem Monat. Und ja, bis heute eben noch nicht gespielt. Ich habe natürlich viel gelesen, viel gesehen. Klar, ist ein unglaublich großes Spiel, aber du. Hau bitte alles raus, was du zu sagen hast zu diesem Game.
Ich habe da jetzt nicht so viel zu sagen. Also ich bin einfach, ich bin gespannt, wie sie das dann quasi zu Ende bringen. Also es war ja quasi, Final Fantasy VII wurde ja quasi dann so geteilt. Das ist quasi, wir kriegen ja jetzt quasi dann den letzten, also quasi die zweite Hälfte vom Spiel.
Nee, Korrektur. Genau, es ist nämlich, das wurde auch enthüllt, dass es jetzt der zweite Teil einer Trilogie werden soll. Das heißt, uns erwartet noch mal ein dritter Teil.
Okay, wir kriegen noch mal einen Teil.
Ja, also die splitten das ganz groß auf.
Dann bin ich falsch informiert. Sehr gut, also wir kriegen sogar noch einen dritten Teil.
Ja, genau. Und ich glaube, dass die sich jetzt immer weiter von dem wegbewegen, was Final Fantasy VII eigentlich in seiner Story war. Also ich meine, ich weiß, dass das Remake, das erste Remake, sich nur in Midgard aufgehalten hat und quasi das ganz groß erweitert hat. Und wenn ich es richtig verstanden habe, soll 2 und 3 jetzt noch mal viel mehr noch mit einbringen und diese Geschichte, ne, noch mal, wenn nicht gar sogar eine neue Richtung lenken. Aber du, das ist jetzt sehr gefährliches Halbwissen. Das davor ist Wissen, das ist Halbwissen.
Das Halbwissen, okay. Dann dann stürzen wir uns nicht weiter. Wir warten mal ab. Also es sieht natürlich wieder grafisch, es sieht natürlich wieder extrem spannend aus. Und ich glaube, es wird für viele PlayStation-Fans, ist, glaube ich, ein Safe-Buy.
Yes.
Genau, also wir werden mal gucken, wenn es dann dieses Jahr rauskommt, werden wir vielleicht dann bei Zeiten nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir dann vielleicht, wenn du dann auch den ersten Teil nochmal nachgeholt hast.
Dann können wir ja jetzt noch über das letzte Capcom-Spiel reden. Guck mal, wir switchen die ganze Zeit zwischen Square Enix und Capcom. Aber es ist tatsächlich
Oh
deren
Gott.
Jahr. Es ist der Wahnsinn. Also klar, es kommen noch mal einige andere Spiele raus. Da auch einmal der Hinweis, gerne auf Playfront vorbeischauen, weil da haben wir auch noch mal unsere Favoriten für dieses Jahr oder so, die Spiele, auf die wir uns sehr freuen, einmal rausgepickt und kurz. Ja, einmal kurz zusammengefasst. Aber nein, das Spiel, welches du ja auch gerade eben noch bevor wir den Podcast gestartet haben, mir zugeflüstert hast, Pragmata, dass wir darüber noch sprechen, kommt nämlich auch von Capcom.
That's true, that's true. Und ich glaube, da wissen wir ja, glaube ich, noch so mit am wenigsten von. Also da gab es ja nur diesen coolen Trailer von diesem, ich finde, es sieht immer so ein bisschen aus wie jemand, der in diesem Anzug ist. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein bisschen dieser Anzug von dem Kojima Productions Studio. Finde ich so ein bisschen,
Wo,
erinnert mich der Mann
wobei ich
daran.
finde, der hat sogar leicht was von so einer Richtung Dead Space, wenn nicht gar Warframe. Aber vielleicht bin nur ich das, weiß auch nicht.
Doch, doch, ja, doch ein bisschen auch.
Ja, was sagst du? Also wir hatten ja bisher nur diesen einen Trailer, wenn ich mich nicht irre.
Ich meine auch.
Was gibt dir das für Vibes? Also freuen tun wir uns auf jeden Fall auf das Spiel, aber sag mir gerne noch ein bisschen mehr dazu.
Ja, also ich muss sagen, es hat für mich, wie gesagt, so ein bisschen so diese Kojima-Vibes. Es würde auch, ich glaube, er wurde auch so gesagt, es soll ein thought-provoking-Game sein. Das kann jetzt natürlich vieles bedeuten und was jetzt da als thought-provoking eingestuft wird, das wissen wir
Ja,
auch
vor
nicht.
allem ganz kurz,
Aber ich,
es tut
ja.
mir leid, dass ich hier so reingrätsche, aber ich erinnere mich auch noch, als damals Kojima gesagt hat mit hier zu Death Stranding, das wird das erste, wie hieß es nochmal, Stranded-Type-Game. Das erste Stra irgendwie
Ja.
sowas.
Strand
Oder
Game oder
ja,
Stranding
genau,
Game, ja.
Strand-like-Game. Irgendwie, ich keine Ahnung, ich kann es auch nicht mehr richtig zitieren, aber da dachte ich mir auch so, oh, was soll das denn bedeuten? Und dann haben wir das Spiel bekommen. Das war halt ein DHL-Simulator. Und ich weiß, viele
Ja.
hatten jetzt halt ihren Spaß damit, andere waren enttäuscht. Ich bin eher eben, ich gehöre eher so zur letzteren Gruppe. Aber ja, deswegen finde ich es immer so witzig, wenn dann irgendwelche Sachen einfach reingeworfen, wie auch bei Sonic Frontier. Nee, es ist nicht Open World, es ist Open Zone. Und du denkst dir nur so,
Ja,
ja,
das sind ja dann oft
ne?
irgendwelche Begriffe, ne?
Gen
Um das dann irgendwie noch mal spannender und neuer und eigener zu klingen, wenn man irgendwie sich abheben kann.
genau.
Ja, wir werden es einfach sehen. Also wir wissen noch gar nichts zum Gameplay. Also es sieht halt einfach, es ist halt dieses, okay, es ist ein spannender CG-Trailer gewesen, der irgendwie vom Art-Design und so was Interessantes hat. Das kann natürlich gameplaymäßig alles werden und kann natürlich auch kompletter Müll werden. Das wissen wir nicht. Aber es sieht schon mal vom Art-Design her, sieht es, finde ich, schon mal spannend aus. Und ich sag mal, Sony hat ja jetzt auch nicht den schlechtesten Track-Record, wenn es darum geht, neue IPs irgendwie zu promoten.
Wird es denn auch wieder
Und
ein
ja.
reines Sony-Spiel oder wird es zeitexklusiv? Weil Capcom ist ja, gehört ja nicht zu Sony, ist kein First-Party-Studio.
Nee, 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 nee. Deswegen meine ich auch nur, dass das halt so promoted wird von
Ah.
Sony. Also es ist jetzt kein First-Party-Game, aber ich glaube, es ist PlayStation-exklusiv
Ich
auf
habe
jeden Fall.
es gerade mal gegoogelt, steht, es soll auch auf der Series X erscheinen, also Series X und S.
Okay.
Xbox.
Okay.
Ich finde momentan noch nichts zur Zeitexklusivität, oder? Nee, anscheinend nicht. Ja, wir lassen uns mal überraschen, weil, wenn du mal überlegst, Sony weiß auch immer mal wieder zu überraschen, und dann heißt es doch, ah, oh, ist doch nur für die PlayStation für zumindest einen gewissen Zeitraum, weil das ist ja gerade so ein bisschen diese große Diskussion, die entstanden ist jetzt um den Activision-Microsoft-Deal, den wir
Okay.
haben. Und
Yes.
da ist es ja, du hast ja auf der einen Seite hast du eben Microsoft, die mit Bethesda unglaublich viele Spiel-IPs gekauft haben und eben ein Studio, welches bekannt ist für großartige Rollenspiele wie eben Skyrim oder Fallout 3, 4 und auf keinen Fall 76. Und jetzt wollen die quasi den nächsten Deal eintüten und das ist dann der Activision-Deal mit Activision Blizzard. Das ist, ich glaube, der größte US-amerikanische Game-Publisher, wenn ich mich nicht irre. Und das ist ein riesiger,
Ich glaube
na,
auch,
das ist
ja.
ein riesiger Deal. Die haben ja, was waren das, 70 Millionen? Irgendwie knapp 70 Millionen.
Ja, irgendwie
Das ist
sowas.
eine Summe. Also wir reden über Millionen, nicht über
Also
Milliarden.
Milliarden, ne?
Oder ey, waren es echt Milliarden?
Ja, sicher waren es
Boah,
Milliarden.
es sind auf jeden Fall wahnsinnig viele Nullen, da komme ich selbst durcheinander. Und es ist.
Oder labe ich jetzt? Nee, ganz
Ja, so
sicher
für
müssen
Microsoft
Milliarden
könnten es
sein.
auch Billionen sein. Das ist denen wirklich wurscht. Also, die haben das Geld. Und das ist halt gerade so diese Diskussion, weil wenn jetzt Microsoft Activision Blizzard wirklich bekommen würde und wahnsinnig viele Behörden international reden ja gerade drüber, diskutieren gerade drüber und ne, entscheiden dann letztlich, ob dieser Deal auch wirklich legal ist und ob er auch so, ja, ob das eben auch so akzeptiert wird. Aber das wäre natürlich völlig wild, weil überleg mal, die würden ja sowas wie Call of Duty dann haben. Das ist ja auch das, was das große Streitthema ist, warum sich Sony auch so sehr
Ja, wo
da.
auch Sony ja die ganze Zeit gegen
Genau,
kämpft.
genau. Aber die würden ja auch sowas wie Crash Bandicoot oder Spyro bekommen. Also alte PlayStation-Maskottchen, die jetzt momentan bei Activision
Das
Blizzard
stimmt.
sind. Das ist halt auch so eine Nummer.
Ja.
Und ne, du hast auf der einen Seite Microsoft, die haben gesagt, hey, macht euch mal keine Sorgen, so Call of Duty, wir wollen das weiterhin auf der PlayStation auch laufen lassen. Die haben ja auch Sony einen 10-Jahres-Deal angeboten, aber Sony will das auf keinen Fall zulassen. Und dann hast du auf der anderen Seite Sony, die so ein bisschen mit so einer Doppelmoral da dann antanzen, die dann sagen so, ja, ne,
Ja.
das würde quasi den Wettbewerb zerstören. Und die haben ja. Also, ne, Call of Duty ist eine wichtige Marke. Die ist gefühlt jede Woche, also gefühlt jede Woche hast du in den Top 5 Charts der meistverkauften Spiele immer ein Call of Duty-Spiel mit dabei, egal in welchem Zeitraum du schaust. Und also ich verstehe die Gefahr, aber gleichzeitig ist Sony jemand, also die haben ja so viele exklusive Titel. So. Und da kann man auch sagen, Sony hat die sich selbst aufgebaut und nicht einfach mit so einem Sack voll Gold dann, ne, zu einem Studio hin und gesagt, so, ihr gehört jetzt uns. Aber die haben halt wahnsinnig viele Exklusivtitel und die kaufen auch sehr viele eben so zeitexklusive Deals. Also, ne, machen die dann eben solche Deals aus und das schadet dann gleichzeitig Microsoft und Xbox. Und da kann man sich dann zu Recht fragen, so, kann Sony da so leichtfertig argumentieren, wenn die selbst wirklich wahnsinnig viel gegen diesen, ich sage heute wirklich oft wahnsinnig, aber die ganze Situation ist wahnsinnig.
Es ist einfach
Ja, also
wahnsinnig crazy.
kann sich Sony das wirklich erlauben, wenn die selbst so viel gegen diesen fairen Wettbewerb machen? Ich weiß nicht, wie stehst du dazu? Was ist deine Meinung?
Ja, also ich bin natürlich in dem Punkt vielleicht ein bisschen voreingenommen, da ich natürlich auch viel aus der Xbox-Seite dann natürlich auch drauf geguckt habe in der Vergangenheit. Oder wir da zumindest im Podcast auch immer wieder drüber geredet haben, was gerade so die Updates sind und ich glaube aber, wenn man das, ich bin eigentlich immer ein großer Fan von Konkurrenz, muss ich sagen. Also ich finde es eigentlich immer für den Konsumenten am Ende, also für alle Spieler da draußen, ist es ja eigentlich am allerallerbesten, wenn Microsoft und Sony in einer starken Konkurrenz stehen.
Richtig.
Wenn keiner von beiden viel stärker ist als der andere, weil dann kriegen wir die besten
So.
Produkte, weil dann müssen beide sich anstrengen, um quasi die Konsumer zu überzeugen. Und dann werden die besten Sachen gemacht. Und ich glaube, man sieht das ja auch immer in so Konsolen, also in den Generationen, ne? Da hat quasi mal, haben die einen die Nase vorne und dann fangen die anderen an, sich richtig Mühe zu geben, machen geile Sachen und dann ist das Produkt wieder besser. Und dann müssen die anderen wieder nachziehen. Und jetzt ist halt gerade so dieses, ne, Sony hat quasi letzte Generation gewonnen, deswegen ist Microsoft gerade so richtig so stark. Also, ne, Game Pass, was die alles bieten mit Abwärtskompatibilität und diese ganze Nutzerfreundlichkeit, auch dieses von Spielen, das sie direkt angekündigt haben bei der Series X und S, so, ey, es wird keine Preise geben für Upgrades. Ihr kauft ein Spiel und ihr kriegt direkt die Next-Gen-Version hinterher als Update. Da müsst ihr nichts zahlen. Nicht wie bei Sony, dass du dann immer noch mal 10, 20 € oder direkt eine neue Version kaufen musst. Haben sie gesagt, machen wir nicht. So, weil du halt einfach sagen, weil sie halt einfach, ne, die letzte Generation haben sie halt verkackt und jetzt wollen sie natürlich quasi wieder den Market Share zurückbekommen.
Richtig.
Deswegen geben sie sich jetzt ganz viel
Ja.
Mühe. Und jetzt ist halt so ein bisschen, jetzt dreht sich so langsam wieder, jetzt machen die ganz, ganz viel und jetzt Sony trifft ein paar fragwürdige Entscheidungen mit den Preiserhöhungen und sowas. Und da muss man jetzt gucken. Aber es wäre natürlich auch geil, wenn jetzt quasi dann jetzt Sony sich total Mühe gibt, reinhängt für den Spieler und dann Sony quasi, also das, ich glaube, das bringt uns einfach viel. Und ich glaube, der Deal, ich weiß nicht, ob der wirklich so schlimm ist für Sony im Generellen. Also ich glaube, Sony will das natürlich nicht, weil sie natürlich ihre Marktpräsenz haben wollen und dadurch würde Microsoft automatisch, also allein durch die Spiel- und Entwicklung, ja, einfach durch den Fakt, dass sie die Sachen besitzen, würden sie, glaube ich, automatisch abranken quasi bei den größten Spiele-Publishern, weil sie einfach quasi die geschluckt haben sozusagen. Und ich glaube, ja, Call of Duty ist natürlich auch schon für Sony wichtig, aber ich glaube nicht, dass das am Ende das entscheiden wird. Also es gibt noch so viele andere Spiele, die wichtig sind und die
Ja.
werden ja auch noch weiterhin, also die Blizzard-Sachen, die werden auch noch weiterhin kommen. Ich glaube, Microsoft wird jetzt nicht hingehen und das alles exklusiv machen,
Ich glaube,
weil ich
ja.
glaube, dann kriegen sie auch ziemlich viel Backlash.
Beziehungsweise ist es
Deswegen.
nicht nur der Backlash, man muss ja auch überlegen, wie viele Verkäufe die natürlich dann noch mal auf Sonys eigener Konsole,
Natürlich.
ne, wie viel sie da noch
Genau.
mal verdienen und ob sich das wirklich lohnen würde, ein Spiel wie Call of Duty dann auf Sony, genau, auf der PlayStation 5 und irgendwann auf der PlayStation 6 oder so,
Ja.
dann darauf nicht mehr laufen zu lassen. Weil, ne,
Ja.
da geht ja auch wahnsinnig viel Geld verloren. Ah, ich hab's schon wieder getan mit
Auf
dem
jeden
wahnsinnig.
Fall.
Ja, kann's heute nicht anders.
Aber gut, ist eine wahnsinnige
Es
Folge,
ist
ne?
in der Tat. Vielleicht werde auch nur ich wahnsinnig. Ja, es ist aber, ne, genau, das, was du sagst, gleichzeitig, Call of Duty ist halt so eine starke Marke, da kann nicht mal mehr Battlefield mithalten. Und stell dir vor, wir lassen uns einfach mal so eine andere große Spielemarke rein, wie FIFA oder GTA. Stell dir vor, sowas wäre nur exklusiv auf einer Konsole. Spiele, die sich immer verkaufen, immer, egal wann, durchgehend. Und das hast du plötzlich nur noch auf der Xbox oder nur noch auf der PlayStation. Natürlich überlegen sich dann extrem viele Leute im Vorfeld, okay, wo kriege ich mein Spiel, welches ich dann, ne, das eine Spiel, was ich mir kaufe, einmal im Jahr, so, wo kriege ich das? Das ist, es
Ja.
ist gefährlich, es ist gefährlich, deswegen ich,
Auf jeden Fall.
aber, ah, es ist, also ich bin auch dafür, dass das, was eben den Spielern am besten ja auch hilft, und das ist ja ein guter Wettbewerb, und da ist halt die Frage, ob
Ja.
das einem fairen und guten Wettbewerb, naja, hilft. Oder eher nicht, ne? Weil klar, dass Xbox ein bisschen stärker ist für diese Generation, das kann man sich zu Recht wünschen, damit es wieder ein bisschen ausgeglichener ist.
Ja, aber es ist ja aktuell einfach noch nicht so. Also Sony ist ja immer noch, verkaufen die also viel mehr Konsolen als
Wobei,
Xbox. Es gibt einfach mehr PlayStations, die
über
verkauft
Black
werden.
Friday und
Und
über Weihnachten kamen viele, gerade Series S-Konsolen wurden sehr gut verkauft. Also die.
safe, safe, aber trotzdem sind die Zahlen von PlayStation einfach immer noch besser. Und
Ja.
wenn sie sind jetzt auch teilweise, weil sie sind ja auch einfach oft gar nicht verfügbar.
Ja.
Also mal sehen, wie es jetzt auch wird, wenn die wieder jetzt verfügbar sind,
Genau.
ob es dann dieser Effekt weg ist, dass es so vergriffen ist und dadurch rar ist, ob sich dann vielleicht noch mehr ausgleicht oder ob jetzt noch mehr verkauft werden.
Genau.
Aber ich glaube, bis wir an dem Punkt sind, bis die sich wieder ausgleichen, da sind wir ja noch gar nicht. Also Microsoft will da ja erstmal wieder hin, aber Sony ist ja aktuell einfach noch vor Xbox.
Yes. Aber hey, ich kann. Achte mal jetzt auf diese Überleitung. Wenn du halt keine Konsole hast und keine Spiele spielen kannst oder halt nicht die richtige Konsole besitzt, kannst du immerhin noch, wenn du den richtigen Streaming-Anbieter hast, die
Ja.
Videospielverfilmung oder Serienumsetzungen schauen. Immerhin etwas. Ich würde sagen,
Das ist mal eine
lass uns das
Überleitung.
nur ganz kurz ansprechen, damit wir.
Lass noch
Ne,
ganz kurz abhaken,
den
genau.
Worten
Da
treu
müssen
bleiben
wir.
von Anfang an, dass wir eine kurze, knackige
Ja.
Stunde hinbekommen.
Ja.
Aber wir haben, schau mal, wir haben jetzt, und darauf freust du dich wahrscheinlich genauso wie ich. Also ich freue mich wie ein Schnitzel. Wir haben jetzt nämlich The Last of Us. Mal gucken, wann diese Episode erscheint, ob The Last of Us, die HBO-Serie, dann bereits erschienen ist oder kurz davor steht. Das wird dann bei uns auf Sky und wie ist nochmal der Streamdienst? Wow, so war das, ne?
Wow,
Wow.
genau, hier wird es auf Wow erscheinen und in den USA bei HBO Max.
Genau. Und das ist dann eben die Serie mit Pedro Pascal und Bella Ramsey, die dann jeweils Joel und Ellie spielen. Und es soll eine mehr oder minder treue Serienumsetzung werden, aber gleichzeitig auch ein paar neue Geschichtenelemente auch noch mit einbringen. Und ich bin
Ja.
da sehr gespannt, weil gerade diesen Mix finde ich dann unglaublich interessant. Die Trailer sahen richtig gut aus. Ich freue mich einfach drauf. Pedro Pascal hat mich bereits überzeugt, Bella Ramsey noch nicht ganz, aber hey,
Ja, da muss ich auch
in Game
sagen.
of Thrones war sie Spitze. Und komm mal, HBO hat schon, die wissen schon, wen sie reinholen und wen nicht. Und wenn die da vollstes Vertrauen haben und
Ja.
viele Serien, die von HBO kamen, haben mich überzeugen können, vertraue ich denen auch da. Und vor allem haben wir auch Neil Druckmann, der im Grunde The Last of Us Schöpfer, der auch mit an Bord ist und da zusammen mit dem Regisseur, wie hieß er nochmal, Craig Mason?
Nee, das ist nicht der Regisseur, das ist der Showrunner sozusagen. Also der hat die Drehbücher mitgeschrieben und so supervised das.
Drehbuchautor in dem Falle auch.
Genau, der ist auch Drehbuchautor, hat die mitgeschrieben und hat so ein bisschen, so Showrunner gibt es ja bei Serien immer, das ist ja so ein eigener Job, das ist ja irgendwie, du bist so wie Head-Autor, aber hast, also du guckst quasi, dass die Vision, also auch was die Regisseure machen, so dass das alles eine Vision
Richtig.
Ist. Und der hat ja auch Tschernobyl vorher
genau,
gemacht.
Genau, das wollte ich auch einwerfen, genau. Und die zwei zusammen in der Kombi
ist sehr starkes
oder?
Team. Also da kann, also wenn das schief geht, dann, also dann kann ich mir nicht vorstellen, wo, also weil ich muss sagen, also auch Tschernobyl fand ich so überragend. Mm. Also auch nach Game of Thrones wurde da sah es noch mal besser aus. Und wie gesagt, Neil Druckmann, also klar, ne, kann man jetzt irgendwie bei Last of Us 2 irgendwie, war jetzt nicht jeder happy, aber dass der, aber dass der jetzt seine Skills hat, kann man ihm ja nicht absprechen. Und es geht ja hier auch explizit um die Geschichte von Last of Us 1.
Richtig. Er sagte auch im Vorfeld, dass er sich mit, also dass er sich bei dieser Serienumsetzung, dass er da deutlich mehr involviert war und das auch so wollte. Also es ich meine, Last of Us ist ja im Grunde sein Baby, ne? Und anders als zum Beispiel beim Uncharted-Film, wo er immer, ich glaube, da hat er nur so ein bisschen drüber geguckt, aber letztlich war das so, komm, macht einfach, das war ja auch so lange in der Produktionshölle, dieser Film. Und bei dieser Serienumsetzung, da ist er komplett mit an Bord und ich habe da vollstes Vertrauen und freue mich auch sehr, sehr drauf. Und du ja anscheinend auch. Deswegen,
ich mich
das
auch.
Wird ein großes Ding. Wir haben auch.
Ja, ich bin auch sehr gespannt.
Wir haben auch Nier Automata Version 1.1a. Das ist wie der sperrigste Name, den du haben kannst. Das ist nämlich der Anime zu Nier Automata, der auf Crunchyroll zu sehen ist. Und auch bereits erschienen ist, zumindest die erste Episode, wenn ich mich nicht irre. Oder je nachdem, wann der Podcast dann erscheint. Ne? Also diese Folge, meine ich. Das kann ich auch jedem noch mal ans Herz legen, weil Nier Automata war grandios. Und du hast jetzt hier auch den Yoko Taro, der auch für Nier verantwortlich ist. Der ist jetzt auch bei dieser Serie, ähnlich wie Neil Druckmann, auch sehr involviert. Und wir haben noch ein paar PlayStation-Sachen, die zumindest wissen wir es bei Gran Turismo. Das soll nämlich der Film zu rauskommen am 11. August dieses Jahr. Das soll anscheinend ein Film werden, wo es um einen echten Spieler, echten Gran Turismo-Spieler geht, der dann, also der war gut in Gran Turismo und dachte sich so, warum dann nicht eine Karriere auch als echter Rennfahrer? Ich weiß gerade gar nicht, wie sehr Biopic das ist. Und wie viel dazu gedichtet wurde, da bin ich mir gerade unsicher. Aber das ist so im Grunde die Idee der Geschichte. Und das soll, ja, der Film soll dann im Sommer laufen.
Ja, ey, da brauchst du mich, das ist jetzt nicht ganz so meine Thematik. Also ich lass mich da gerne überraschen, aber I don't know.
Aber es ist schon faszinierend, wie PlayStation immer mehr und mehr hier in Richtung Filmgeschäft ja auch übergeht. Wir hatten es damals ja mit Ratchet & Clank, der Film, dann eben Uncharted und schau mal, was The Last of Us, Gran Turismo und dann ne, die großen Spiele wie Horizon oder God of War, die jeweils auf Netflix und Amazon erscheinen sollen. Das hätte ich mir vor 10 Jahren einfach nicht vorstellen können, dass wir tatsächlich mal in so ein Zeitalter kommen, wo Sony seine besten Spiele dann auch wirklich auf die große Leinwand oder ja, auf den kleinen Bildschirm dann eben auf einem Streaming-Dienst dann eben rausbringt. Und ich weiß nicht, ich freue, also es ist immer schwierig, weil Videospielverfilmung klappt mal, klappt aber eher auch mal nicht so, öfter nicht so. Nichtsdestotrotz, es ist irgendwie, ich freue mich drauf. Ich schaue ja gerne Filme, ich schaue gerne Serien. Und wenn ich dann ne, gerade die Spiele, die ich so gerne auch spiele, dann eben auch sehen kann, das wird cool, das wird nice.
Ja, ey, ich glaube, wir haben auf jeden Fall ein vollgepacktes PlayStation-Jahr. Mhm. Also es wird viele Spiele kommen, also ein paar haben wir jetzt ja auch noch gar nicht erwähnt. Sowas wie Spider-Man 2, was ja auch noch safe kommen soll, was Insomniac nochmal bestätigt hat dieses Jahr. Aber ich glaube, wir werden auch noch Zeit finden, in zukünftigen Folgen darüber zu reden, wenn wir uns dem Ganzen dann mal nähern. Sonst auch sowas wie so ein Wolverine war ja auch angekündigt. Weiß man auch noch nicht, ob es jetzt dieses Jahr noch kommt oder das neue Quantic Dream Spiel. Ich glaube, Under the Waves heißt
Ja,
das.
arbeiten die nicht auch noch an einem Star Wars-Spiel?
Die arbeiten auch noch an einem Star Wars-Spiel, wobei das anscheinend noch ein bisschen weiter weg sein soll. Aber ey.
Und dann haben wir noch dieses
Ja, und
andere
dann
Star
diese.
Wars-Spiel, was ja auch noch dieses Jahr rauskommt, Jedi Survivor. Also,
Gut, das ist ja jetzt kein Exklusivspiel, aber
stimmt, aber.
theoretisch klar, safe, kommt natürlich auch noch raus. Ist auch, kann man auch auf PlayStation spielen. Ja, und wie jetzt auch mit den ganzen Serien, also und Filmen, ja, da kommt, glaube ich, 23 ist auch, ja, könnte auch ein sehr, sehr starkes Sony
Das
PlayStation-Jahr werden.
stimmt. Ich bin sehr gespannt auf 2023. Und schau mal, ich
Ja.
habe eine letzte Überleitung. Eine letzte Überleitung. Wobei die ist, ja, die klappt jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so gut. Aber ich meinte ja, ich habe ja gerade eben Star Wars erwähnt. Du hast auch Star Wars auch erwähnt. Nee, ich habe nur Star Wars erwähnt. Ja, und was jetzt in PlayStation Plus noch diesen Monat aktiv ist, wo doch bitte jeder unbedingt mal reinschauen muss, und zwar für PlayStation Plus Essential, gibt's nämlich den ersten Teil von Respawn Star Wars, also Star Wars Jedi Fallen Order, für PS5 und PS4. Gerade, also ich meine, ist der beste Zeitpunkt, weil Jedi Survivor erscheint dann im März, wenn ich mich nicht irre. Von daher da mal reinzugucken. Und es ist eben dieser Third-Person-Singleplayer, der nach Star Wars Episode 3 spielt, ja, also im Star Wars-Universum, echten Star Wars-Universum auch so angesiedelt ist, also im Filmuniversum. Was ganz spannend ist für Leute, die eben mit Star Wars vertraut sind und damit ihren Spaß haben, aber auch für Leute, die einfach ein gutes, ja, so ein Action, ja, was ist es? Also es ist mehr Nahkampf getrimmt, glaube ich. Aber ja, unbedingt reinschauen. Dann kommt noch Fallout 76 auch noch hier im PlayStation Plus mit dabei. Das hatte ich auch noch, hatte ich auch irgendwo mal kurz erwähnt gehabt, dass das ja, nicht gerade Bethesdas bestes Spiel ist und das gerade zu Beginn sehr umstritten war. Also, wenn ich jetzt die Metacritic, den Metascore mir anschaue, den User-Score, der liegt bei 2,8 also auf die PlayStation 4-Version. Aber auch der Metascore, also die Kritiker mit 53, das ist sehr schwierig.
Uiui.
Ja. Aber nichtsdestotrotz, hey, es ist for free, also ganz ehrlich, es ist ein Koop-Fallout, welches, wenn man eben einen Freund hat, mit dem man das gerne spielen möchte, warum nicht, jetzt wo es frei ist, zuschlagen. Und das letzte Spiel, Axiom Verge 2, das ist so eine Art Metroidvania und kommt von einem Indie-Entwickler. Und ja, eine Fortsetzung zum ersten Teil, den ich nie gespielt habe und deswegen auch nichts zum zweiten Teil sagen kann. Also,
Ja.
das ist unser PlayStation Plus Januar. Sorry, ich wollte das unbedingt noch einmal reingeworfen haben.
Ja.
Ja.
Haben wir das auch noch abgehakt?
Lädst du dir denn eins davon runter?
Ich wahrscheinlich nicht, muss ich ehrlich
Nicht
sagen.
mal hier Star Wars?
Star Wars habe ich gespielt. Also ich
Ah, du
habe
hast es
das
schon gespielt.
durchgespielt, den ersten Teil fand ich sehr cool. Ja, habe ich damals, glaube ich, mir in dem EA-Dings da für Konsole, glaube ich, runtergeladen oder, glaube ich, gespielt irgendwie. Oder ich weiß nicht, oder ich habe es mir sogar gekauft, weiß ich nicht mehr. Hat mir auch echt gut gefallen. Ich fand es ganz cool. Es war jetzt für mich nicht das Mega-Ding, aber das Ende war ganz nett. Also da, das habe ich halt schon gespielt, deswegen werde ich es wahrscheinlich nicht nochmal spielen. Ja.
Dann kommt das
Dann.
in meine Bibliothek und kann dann wie Final
Kommt in deine
Fantasy
Bibliothek.
VII Remake lange darauf warten,
Schön.
dass ich's spiele.
Machst du. So machen wir es, so machen wir es. Ich werde mir die Forspoken-Demo runterladen und da mal reinschauen.
So, wir haben beide einen
Und
Plan für die nächsten Wochen.
so ist es, den haben wir. Und dann natürlich Last of Us gucken. Ja, dann würde ich jetzt aber auch langsam mal den Sack zumachen
Lass ihn
und
zumachen.
diese zweite Folge von Platin beenden. Ich danke natürlich euch allen, dass ihr bis dahin dran geblieben seid, falls ihr das seid, sonst hört ihr es sowieso nicht. Also danke. Lasst uns gerne eine nette Bewertung da, das würde uns natürlich freuen. Und ja, Sunil, ich gebe dir mal das letzte Wort.
Tschüss.
Tschüss.